Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, der, wie der Name sagt, jede Woche, also in diesem Fall jeden Freitag erscheint und ich die aktuellsten politischen Entwicklungen mit Gästen aus allen möglichen Richtungen diskutiere, beziehungsweise allen möglichen linken Richtungen. Zumindest bisher sind wir kein Gesprächsplattform für unsere politischen Gegner, aber gut, das wäre ein anderes Thema für ein anderes Mal. Worum geht's heute? Es geht nicht um die Amtseinführung Donald Trumps. Wir werden allerdings nächste Woche mit einem besonderen Gast, Professor Dr. Margit Meyer, über genau das Thema sprechen. Diese Woche geht es um etwas Hauseigenes, nämlich das neue Wirtschaftsmagazin Surplus, herausgegeben von dem Berliner Brumer Verlag, der gleiche Verlag, der auch vor 5 Jahren gegründet wurde, um Jacobin herauszugeben. Wir werden gleich mit einer aus der Redaktion von dem neuen Magazin, Caroline Rüber, sprechen über, was genau dieses neue Wirtschaftsmagazin vorhat, inwiefern Adam Tooze, Isabelle Weber und auch Maurice Höfgen, die Herausgeber des Magazins, für den sozialistischen Klassenkampf zu gewinnen sind und was das Magazin eigentlich erreichen will in einer medialen und politischen Debatte, die sehr stark zurzeit von Rex dominiert wird und wo vielleicht Platz für progressive linke Wirtschaftsforderungen nicht mehr so vorhanden ist wie vor wenigen Jahren. Ich freue mich, darüber zu sprechen, gleich mit Caro. Davor aber wie jedes Mal die Erinnerung, wenn du Jacobin Weekly gut findest, wenn du Jacobin jeden Tag auf deinem Handy oder deinem Laptop liest zum Beispiel und wenn du findest, dass es wichtig ist, dass es solche unabhängige sozialistische Medien gibt, vor allem in Zeiten wie diesen, dann bitten wir dich, uns zu unterstützen mit dadurch, dass du uns abonnierst, also auf dem Podcast-Plattform deiner Wahl, auch eine gute Bewertung abgibst und gerne auch in Erwägung ziehst, auch unser Magazin zu abonnieren, das 4-mal im Jahr erscheint. Das kannst du machen auf jacobin.de. Gut, das war's von meiner Seite. Gleich geht's weiter mit Caro von Surplus. Caro, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Schön, dass du den Termin einrichten konntest.
Ja, danke. Ich freue mich auch total, da zu sein.
Wir haben uns letztes Jahr schon kennengelernt, als du ein Praktikum bei uns in der Jacobin-Redaktion gemacht hast. Und nun bist du bereits in einer eigenen Redaktion gelandet, bei der oder in der Redaktion von dem neuen Wirtschaftsmagazin Surplus. Also erstmal Gratulation. Das ist natürlich sicherlich eine sehr spannende Aufgabe. Ich habe eine Reihe von Fragen für dich über das neue Magazin. Das erscheint, wie gesagt, im gleichen Verlag wie Jacobin. Also ein bisschen das Projekt kennen tue ich schon, aber vor allem für unsere Zuhörer und Leser, glaube ich, wäre es spannend, noch ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen, was das neue Magazin eigentlich leisten soll und was euch auch ein bisschen abgrenzt oder absetzt von anderen Wirtschaftsmagazinen. Aber steigen wir zuerst mit eurem Motto ein. Surplus nennt sich das Wirtschaftsmagazin, das sich um die Interessen der großen Mehrheit und nicht der Reichsten dreht. Gut, wenn man den Begriff aber Wirtschaftsmagazin denkt und vor allem, wenn man Gesellschaft primär durch die Linse der Ökonomie oder der Wirtschaft sieht, tendiert man meines Erachtens immer dazu, oder man geht zumindest davon aus, man nimmt an als Linker, wenn man solche Begriffe hört, dass es erstmal um Reichtum geht, um Börsengänge geht, etc. pp. Also um die Interessen der Mächtigsten, die ihr wohl nicht ins Auge nehmen wollt. Also erklär uns kurz, was soll Surplus erwirtschaften sozusagen? Was wollt ihr erreichen? Und was setzt euch dann ab von der Mainstream-Konkurrenz?
Genau. Ich glaube, wir versuchen irgendwie neue Narrative zu setzen, ne? Und irgendwie neue Arten über Wirtschaft nachzudenken, über Wirtschaft zu sprechen und halt auch progressive und linke Narrative. Und ich finde, du hast das total gut gesagt. Wenn ich Wirtschaftsmagazin höre, da denke ich so, beste Tipps, um mein Geld an der Börse zu vermehren oder irgendwelche Geschichten über irgendwelche Wirtschaftsbosse und was wieder die da wieder machen und irgendwelche Geschichten über die deutsche Wirtschaft und wie man die irgendwie retten sollte. Und mit deutscher Wirtschaft wird ganz, ganz oft einfach auch nur die Leute gemeint, denen die Wirtschaft gehört. Und das sollen wir halt bei Surplus ändern, ne? Also wir wollen uns irgendwie die Wirtschaft angucken, aber da halt irgendwie immer diese Verteilungsfragen stellen. Also wer profitiert davon? Was heißt das eigentlich? Und wo können wir vielleicht intervenieren? Genau, und ich glaube, das gibt's bisher noch nicht in Deutschland und wir versuchen jetzt da halt diese Lücke zu füllen.
Nur kurz nachgefragt, was hat eigentlich der Name auf sich? Ich hab den Namen wochenlang als Surplus ausgesprochen, weil ich davon ausging, das sei ein obskures deutsches Wort, das ich nicht kenne, bis irgendjemand mich korrigiert hat. Es geht tatsächlich um das englische Wort Surplus. Gut, das heißt sowas wie Mehrwert, aber was soll das eigentlich aussagen? Und warum schon wieder ein Anglizismus?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, die Verwirrung. Aber eigentlich ist in dem Begriff halt total viel drin, ne? Also Surplus, das kann man verschieden übersetzen. Du hast es gerade irgendwie mit Mehrwert übersetzt. Man kann es auch irgendwie mit irgendwie volkswirtschaftlichen Überschuss übersetzen. Und da ist irgendwie total viel drin, ne? Also erstmal bedeutet Überschuss ja irgendwie sowas, dass man irgendwie zum Beispiel mehr produziert, als man eigentlich braucht, ne? Also man schafft es irgendwie in der Wirtschaft mehr zu produzieren, als man eigentlich braucht. Und das ist ja erstmal vielleicht was Gutes, weil man kann diesen Überschuss ja irgendwie verteilen. Und das irgendwie hat das schon mal was mit Gestaltungsspielraum zu tun. Gleichzeitig, ne, heute heißt irgendwie Surplus und irgendwie Überschuss, ist das halt irgendwie so ein ganz, ganz seltsamer Fokus in der Art, wie wir gerade wirtschaften. Ne? Da gibt es irgendwie immer diesen Zwang, irgendwie immer mehr Profite zu erwirtschaften, auch in Wirtschaftsbereichen, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, zum Beispiel irgendwie in der Daseinsvorsorge, etc. pp. Also auch so ein bisschen so eine kritische Idee dahinter oder irgendwie auch an irgendwie diesen total deplatzierten Prioritäten der deutschen Wirtschaftspolitik, ne, die fokussieren sich auch auf eine Art von Überschuss, ne, auf Handelsüberschüsse oder auf Haushaltsüberschüsse, wo man sich auch immer wieder fragt, für wen ist es eigentlich, diese ganzen Überschüsse. Genau, das heißt, da haben wir so ein bisschen so was Kritisches, was da irgendwie anklingt und irgendwie was aber auch an aktuellen Diskursen so ganz nah dran ist, ne. Gleichzeitig kann Surplus ist auch ein ganz toller Begriff für die ganzen Theorie-Nerds da draußen. Also ist Surplus jetzt im Sinne von so mehr Produkt, ist auch ein total wichtiger Begriff im Beginn der modernen Wirtschaftswissenschaft. Ne? Da gibt's irgendwie eine Essay von François Quesnay über so Tableau économique und da spricht er auch schon über Überschüsse und so. Ne? Und dann natürlich Surplus. Englischer Begriff für Mehrwert, ne? Und da sind wir wieder bei Marx und beim Marxismus und irgendwie über diese ganze Theorie, dass die ArbeiterInnen es sind, die den Mehrwert schaffen, der vom Kapital dann abgeschöpft wird und so. Das heißt, wir hoffen, dass bei diesem Begriff für alle so ein bisschen was dabei ist, die was mit progressiver Ökonomie am Hut haben, aber halt auch gleich so ein kritisches Element. Also da ist ganz schön viel los, habe ich das Gefühl. Mhm.
Ja, du hast jetzt gerade Marx angesprochen, darauf würde ich gern nochmal zurückkommen. Aber zuerst vielleicht noch ein bisschen konkreter, weil du sagst, ihr seid ein Wirtschaftsmagazin, das sich vor allem um die Verteilungsfrage kümmert. Aber ich würde mir trotzdem denken, ein Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich auch mit der Wirtschaft, mit Fragen von Krise, Inflation. Was sind für euch momentan oder sagen wir in den nächsten Monaten also eine der größten Schwerpunkte, die ihr vorknüpfen wollt?
Ich glaube, also jetzt ganz konkret, ne, es ist einfach bald Bundestagswahl und da geht es total viel um Wirtschaft und da müssen wir rein und da müssen wir irgendwie neue Narrative spinnen, da müssen wir irgendwie zeigen, dass Friedrich Merz und seine Pläne für Deutschland irgendwie für sehr, sehr wenig Leute sehr profitabel ist, aber für sehr viele Leute eben nicht. So, ich glaube, das ist einfach das, was gerade auf dem Tisch liegt. Und allgemein haben wir natürlich halt diesen Fokus halt wirklich wie ein Wirtschaftsmagazin auf Wirtschaft, Politik, Finanzen, aber halt auch auf sowas wie Klima oder Internationales oder Wissenschaft und versuchen da halt auch über den Tellerrand rauszukommen. Also jetzt nicht nur in diesen ganz engen Debatten, die es immer so gibt, sondern irgendwie auch Wirtschaftsdecken, Wirtschaft und die reproduktive Sphäre, also Wirtschaft und Care, aber Wirtschaft und Klima, weil das natürlich irgendwie total wichtige Teile von Wirtschaft sind oder von der Art und Weise, wie wir produzieren. Genau, und versuchen da eigentlich den Blick so ein bisschen zu weiten, aber halt mit den aktuellen Debatten zu verknüpfen. Was natürlich manchmal ein bisschen schwierig ist, aber wir probieren's.
Würdest du trotzdem, oder würde nicht trotzdem, da ist kein trotzdem gebraucht, würdest du sagen, da ist was dran an der Vorstellung? Ich gebe zu, ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch ein bisschen die Twitter-Diskussionen um das neue Magazin angeschaut, und ich würde sagen, ein wiederkehrendes Muster sozusagen oder recurring theme in den Kommentaren, in den zu euren Posts ist, dass Linke ja keine Ahnung von Wirtschaft haben oder keine Ahnung von Wirtschaft haben können. Dass der Vorwurf von Rex nicht stimmt und nochmal ein grundsätzlich anderer Vorwurf ist, ich glaube, da sind wir d'accord, aber jetzt innerhalb des linken Diskurses, meinst du, es ist berechtigt oder zumindest fair zu sagen, dass tatsächlich sehr oft viele Linke wenig Ahnung haben von Wirtschaft? Und das heißt nicht, dass sie kapitalismuskritisch sind und das an sich bedeutet, keine Ahnung von Wirtschaft zu haben, aber dass man wirklich einfach oft die Sachen, die man kritisiert, selber nicht so ganz versteht?
Ich glaube, Linke haben im Großen und Ganzen schon Ahnung von Wirtschaft, im Sinne von, die sehen ein, dass planetare Grenzen eine Frage von Wirtschaft sind und dass irgendwie reproduktive Fragen eine Frage von Wirtschaft sind. Und ich finde, damit sind sie schon mal in Teilen weiter als so mancher Ökonom. Aber du hast total recht, dass Linke total Schwierigkeiten haben, das halt im Diskurs anzudocken, ne? Also Linke können richtig gut sagen, so, ja, die Wirtschaft ist irgendwie ungerecht und die ist irgendwie neokolonial und zerstört den Planeten. Und das stimmt total. Und dann sehe ich es halt irgendwie als unseren Job an, irgendwie das auszubuchstabieren und dann irgendwie anzudocken daran, worüber irgendwie der Rest des Diskurses oder der Gesellschaft halt gerade redet, und das dann halt wieder runterzubrechen. Und so können halt auch dann die Linken dann auch wieder alle ein bisschen sprechfähiger werden und halt ein bisschen näher dran sein an der Debatte und hoffentlich halt mehr Einfluss haben. Ja, das ist so ein bisschen der Plan.
Und wird es aber auch eine Rubrik geben mit Börsentipps für Linke, weil ich kann für mich sprechen, aber ich denke, viele andere, die zuhören, haben tatsächlich das Problem, dass wir nicht wissen, was wir mit dem bisschen angespartem Geld machen sollten. Oder überlässt ihr das dann doch eher den konservativen Gegnern?
Also es ist auf jeden Fall noch nichts dahingehend geplant. Ich muss aber zugeben, ich wurde privat in der Vergangenheit öfter mal gefragt, was irgendwelche Leute, die irgendwann mal was geerbt haben, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Aber ja, okay. Auf jeden Fall werden wir das. Veröffentlichungen sind nicht geplant und ich habe auch leider keine guten Tipps gerade dafür.
Okay, aber you heard it first. Caro ist in der Lage zu beraten, sollte einer von unseren Zuhörern gerade oder in letzter Zeit viel geerbt haben.
Oh Gott.
Gut zu wissen.
Oh Gott.
Dann, jetzt vielleicht kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen über die Debattenlandschaft innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, innerhalb der Ökonomie. Weil in eurem Impressum stehen ja drei sehr imposante Namen als Herausgeber. Isabella Weber, Adam Tooze und Maurice Höfgen. Gut, Isabella und Adam vielleicht noch ein Tick bekannter als Maurice, aber alle drei sind durchaus anerkannte, verdiente Ökonomen, und vor allem Isabella und Adam sind auch wirklich sehr accomplished Academics und Professoren in ihrem Bereich. Das spricht für mich nicht unbedingt dafür, dass es keinen Platz gibt für progressive Wirtschaftspolitik, gerade in der Mainstream-Debatte. Vor allem, also man denkt natürlich an die Preiskontrollendebatte mit Isabella, aber auch Adam Tooze ist sowohl als Historiker als auch als Wirtschaftswissenschaftler durchaus etwas länger nicht mal ein Rising Star, sondern einfach ein Star. Würdest du nicht sagen, dass seit der Finanzkrise einfach die Debattenlage sich ein bisschen gedreht hat, dass post-keynesianische Ansätze wie die, die Adam und Isabella vertreten, nicht mehr so marginalisiert sind wie in den Jahrzehnten davor?
Also es stimmt, glaube ich, total, dass diese Ansätze nicht mehr so marginalisiert sind. Ich glaube, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das halt reicht, dass irgendwie Adam Tooze und Isabella Weber alle drei Monate mal irgendwo so einen Artikel schreiben dürfen, ne? Ich glaube, das spricht dann irgendwie, die Tatsache, dass sie auf diesen Platz bekommen haben, spricht eher dafür, wie am Ende unser aktuelles Wirtschaftssystem ist oder zumindest die Arten und Weisen, wie wir darüber nachdenken. Und das hat ja irgendwie viel, viel mehr irgendwie einfach dazu eingeladen, dass man irgendwie ein eigenes Magazin rausbringt, irgendwie eine eigene Plattform schafft, wo dann irgendwie noch mehr Leute eine Plattform kriegen und irgendwie ihre Ideen teilen können. Weil es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere schlaue Leute, neben diesen zwei sehr profilierten Personen. Genau, und deswegen einfach more is more in this case.
Und was ist dann eigentlich genau? Ja, das ist jetzt eine sehr große Frage. Trotzdem eine, die mich sehr interessieren würde, ist, wenn wir reden von progressiver Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftspolitik, die sich um die Interessen der großen Mehrheit kümmert. Was genau sprechen wir davon? Geht es letztendlich darum, den Kapitalismus etwas zu bändigen, den Wohlfahrtsstaat auszubauen und die Reichen etwas mehr zu besteuern? Weil all das wäre theoretisch erreichbar gewesen mit einer Ampelkoalition ohne FDP, denke ich mir. Was ist progressive Wirtschaftspolitik und warum ist sie so schwer in Deutschland umzusetzen, obwohl, würde man eine Umfrage machen, große Mehrheiten sich wahrscheinlich für einen Wohlfahrtsstaat aussprechen würden, für höhere Reichenbesteuerung. Aber trotzdem ändert sich nichts.
Okay, ich habe das Gefühl, das sind zwei sehr große Fragen. Erstmal, was ist progressive Wirtschaftspolitik?
Ich habe die ein bisschen vermischt, tut mir leid. Fangen wir mit der ersten an. Was ist eigentlich progressive Wirtschaftspolitik?
Genau, darüber dürfen sich Leute bei Surplus dann richtig schön streiten, glaube ich.
Da bin ich mir sicher. Deshalb dachte ich, wäre das doch eine lustige Gelegenheit.
Genau, und ich finde es auch gut, dass Leute sich dann da richtig schön drüber streiten, ob es irgendwie reicht, dass wir jetzt irgendwie die Vermögenssteuer einfach erheben und dann ist irgendwie der Drops gelutscht oder ob wir komplett die Art, ne, also so wie wir produzieren, fundamental ändern müssen und irgendwie wirklich komplett den Kapitalismus abschaffen im Sinne von, wem gehören die Produktionsmittel. Genau, und ich glaube, Surplus versucht da halt so ein Spektrum abzubilden, ne, und irgendwie wegzukommen von so einer, ja, von so einer irgendwie verkopften Orthodoxie und zu sagen, so, das ist der Weg und so, ne. Also ich glaube, die Zeiten sind total im Umbruch und so, und da ist es irgendwie erstmal gut, dass man irgendwie einen gewissen Pluralismus an Meinungen, ne, irgendwie da mal irgendwie vorstellt. Und ja, also so, ich tue mir da total schwer, jetzt irgendwie abzustecken, dann ist das nur noch irgendwie total Realpolitik, die überhaupt keinen transformativen Fokus mehr hat oder versus so hier ist irgendwie nur noch totales Wunschdenken und komplett entfernt von irgendeiner Realität. Ist es so, ich glaube, ich würde das immer so an den verschiedenen Fragen ausmachen. Genau.
Aber vielleicht kannst du ein Beispiel geben von einem Einstiegsprojekt oder vielleicht ist Einstiegsprojekt das falsche Wort. Aber ich meine, du hast selber gesagt, die Wahl ist nur noch 4,5 Wochen entfernt. Ja. Wirtschaftsfragen, Wirtschaftsthemen, Lebensmittelpreise, Inflation, Miete, das sind alles elementar oder immanent wirtschaftliche Fragen. Was wären für dich ein paar zentralen Forderungen oder Projekte, die man in den nächsten Jahren angehen müsste, um auch die Kräfteverhältnisse in unserer Gesellschaft in Richtung der großen Mehrheit zu schieben und insgesamt zumindest einen sozialeren Kapitalismus auf deutschem Boden sozusagen zu etablieren?
Ja, ich glaube, man muss da irgendwie, dann muss man sich, glaube ich, sehr konkret überlegen von so, was könnte gehen und was wird das bedeuten, ne? Also so, ich glaube, sowas wie so bundesweiter Mietendeckel, ne? Vermögenssteuer, die das so krass reduziert, das wären irgendwie gute Anfänge, die, glaube ich, auch die Klassenverhältnisse in Deutschland einfach nochmal ein Stück weit verschieben und dann irgendwie somit irgendwie auch zukünftigere Kämpfe ein bisschen besser irgendwie antreiben und irgendwie nicht nur, hoffentlich nicht nur befrieden. Vielleicht wären das so ein bisschen so die Sachen und ich glaube, sonst müsste ich dann nochmal ein bisschen mehr in mich gehen. Ja.
Können wir zum Beispiel einen Mietendeckel fordern oder deckt sich das nicht mit einer vernünftigen Wirtschaftslehre? Denn ich denke mir, sowas wäre zum Beispiel sehr umstritten unter Ökonomen, auch unter Progressiven. Ob man staatlich Mieten deckeln darf, staatliche Preiskontrollen, dafür hat auch eure Herausgeberin Isabelle ordentlich Kontra bekommen, auch wenn sie im Nachhinein denke ich, offensichtlich recht hatte.
Ja, sie hatte halt im Nachhinein offensichtlich recht und ich finde, das sind sehr sinnvolle Sachen. Aber other people might okay. disagree.
Fair enough, fair enough. Es gab ja, ich meine, das war, ich glaube, das war im Oktober, nee, Quatsch, vielleicht im November. Isabelle Weber hat ja getweetet, es braucht sowas wie eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. Und sehr schnell sind eigentlich alle möglichen Linken in Deutschland auf den Begriff gestürzt. Es gab auch eine Reihe von Interviews mit ihr darüber, unter anderem auch in Jacobin. Und ja, dieser Begriff wurde sehr schnell populär, obwohl dann nach ein paar Tagen gemerkt wurde, vielleicht ist der Begriff für die breite Masse jetzt nicht so tauglich. Aber dennoch, wir wissen, was wir damit meinen. Und es geht jetzt erstmal darum, um die innerlinke Debatte. Es gab ja eine Reihe von Kritiken an dieses Konzept, auch weil die Linkspartei das aufgegriffen hat, aber auch andere Akteure, dass man sozusagen, wenn wir antifaschistische Wirtschaftspolitik als Wohlfahrtsstaat ausbauen, Gehälter erhöhen, Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärken, dass die Gefahr dabei sein kann, dass jetzt auch aus linker oder sogar radikaler Sicht, dass man dadurch, wenn man im nationalstaatlichen Rahmen agiert, dass dabei die Gefahr einhergeht, dass man die Spaltungen innerhalb der globalen Arbeiterschaft oder zwischen arbeitenden Menschen dabei forciert. Das ist keine neue Kritik. Die kann man auch bereits sehen in den Debatten zwischen Sozialisten und Anarchisten oder in den Debatten in der deutschen Linken in der Weimarer Zeit mit manchen ultralinken Flügeln der kommunistischen Bewegung, die unter anderem deswegen abgespalten sind. Aber auch 100, 150 Jahre später stehen wir nach wie vor in der Situation da. Wir bewegen uns in dem Rahmen eines bürgerlich-demokratischen Staates sozusagen, vielleicht kann man bald sagen postbürgerlich oder bürgerlich-postdemokratischen Staates, aber wir sind nach wie vor befinden zu Nationalstaaten, wo jede 4 bis 5 Jahre Wahlen stattfinden, Regierungen dadurch gebildet werden und innerhalb dieses Rahmens gewisse Verbesserungen oder Verelendungen erkämpft werden können für die breite Masse oder nur dann für die Reichen. Was sagst du zu dieser Debatte oder was sagt ihr zu dieser Debatte? Sind wir verdammt, solange wir im Nationalstaaten leben, eine solche Spaltung zu forcieren? Oder kann man auch innerhalb eines Nationalstaats auf eine rein reformistische Basis sozusagen durchaus bedeutsame Verbesserungen erkämpfen, die vielleicht auch die Tür öffnen zu weitergehenden Transformationen?
Das ist eine sehr gute Frage und sie wurde, ja, ich glaube, erstmal bei dieser Debatte habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie die internationale Arbeiterinnenschaft jetzt zu spalten, würde ich sagen, die ist irgendwie gerade schlechter organisiert als vor, sagen wir mal, irgendwie 100 Jahren, ne? Das heißt, irgendwie denke ich, vielleicht müsste man doch erst nochmal irgendwie bei sich zu Hause, also da, wo man gerade ist, erst nochmal irgendwie anfangen, da irgendwas mit Schlagkraft aufzubauen. Gleichzeitig ist es natürlich total wichtig, dass man zum Beispiel jetzt auch mit diesem Schlagwort der antifaschistischen Wirtschaftspolitik immer aufpasst, dass man diesen nationalstaatlichen Narrativ macht, ne? Also auch Linke können jetzt nicht einfach sagen, so, ey Leute, wir müssen jetzt einfach, Deutschland muss jetzt einfach geile grüne Wirtschaft machen und dann wird das so richtig super. Also, weil man bleibt dann immer in diesem Narrativ, wo dann irgendwie die deutsche grüne Wirtschaft, also wem gehört die jetzt aber immer noch, ne? Und wer profitiert davon, dann auch innerhalb von Deutschland, bleibt man eigentlich immer noch in diesen Widersprüchen. Aber am Ende des Tages würde ich mich, glaube ich, einfach wirklich dafür stark machen, dass man irgendwie guckt, wo man ist und wo man da ansetzen kann, ne? Und wir befinden uns einfach im Nationalstaat. So, und das heißt, wir müssen uns darin organisieren und irgendwie Reformen forcieren, irgendwie Gestaltungsspielräume auftun und irgendwie immer versuchen, dass wir diesen neuen Reformen halt immer weiter Gestaltungsspielraum hinkriegen. Und sollte es mal irgendwann eine ernstzunehmende oder mehrere ernstzunehmende linke Regierungen geben, könnten sie sich ja auch vernetzen und dann kann man irgendwie anfangen, an diesen Rahmenbedingungen zu schrauben, ne? Und natürlich gibt's da irgendwie Widersprüche, natürlich gibt's da irgendwie Grenzen, natürlich geht auch nicht immer alles, ne? Und vielleicht muss man einfach irgendwann sagen, okay, mit Reformen kommen wir einfach nicht mehr weiter. Aber davon sind wir so weit entfernt, dass sich für mich gerade diese Debatte noch gar nicht so richtig plastisch anfühlt, weil das wirklich, wirklich Horizonte entfernt ist. Und deswegen würde ich halt irgendwie immer dafür argumentieren, irgendwie gucken, was ist der Konflikt, der gerade so ist, für wen heißt, also da irgendwie dann irgendwie die Mehrheiten im Blick behalten, ne? Und irgendwie, um auf dieses Grundthema der antifaschistischen Wirtschaftspolitik zurückzukommen, dieses Kernargument von Isabella Weber, also die Preiskontrollen, ne? Das ist ja ein richtig, das ist wirklich lupenreine antifaschistische Wirtschaftspolitik, weil es darum geht, dass man Konzernen die Profite runterdrückt, damit Leute sich besser Lebensmittel leisten können, ne? Und das hat für mich nicht viel mit diesem nationalstaatlichen Narrativ zu tun, so. Das ist was, das können verschiedene Staaten zum Beispiel auch, das ist irgendwie auch in einem Sinne, ja, gut, im weitesten Sinne, ein tatsächliches Projekt, weil es wird irgendwie hier in Spanien oder in Brasilien wird das zum Teil vielleicht so ein bisschen durchgesetzt und so. Und das ist was, das kann man auch global denken. Und ich glaube, da würde ich mir diesen Vorwurf des nationalstaatlichen Denkens irgendwie nicht machen lassen. Genau, aber es ist halt nur eine Politik, ne? Und da muss man immer gucken, worüber spricht man und was heißt das dann?
So ein bisschen verbunden mit der letzten Frage. Wer setzt eigentlich oder wer sollte diese Politik umsetzen? Was ich damit meine, ist, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, eine gängige Kritik an so progressive Ökonomen. Ich denke da auch ein bisschen konkreter an Adam Tooze, aber nicht nur, ist, dass alles verständlicherweise sehr von oben herab gedacht wird. Es geht dann viel um Institutionen, vor allem Finanzinstitutionen. Was können Zentralbanken tun, um die Inflation zu bekämpfen? Oder es soll den Zentralbanken egal, was mit der Inflation geschieht. Wichtig ist X und Y. Also es gibt oft eine sehr technokratische Sicht auf die Dinge und auch in der Erzählung, warum manche Politiken erfolgreich waren oder nicht umgesetzt werden konnten, bleibt die Analyse oft sehr beschränkt auf Debatten und Verhandlungen innerhalb der Elite, die entsprechenden Institutionen kontrolliert. Was ja, man könnte sagen, in einem gewissen Gegensatz steht zu dem klassischen Ansatz sozialistischer Politik, nämlich wir machen die Politik von unten, wir mobilisieren die breite Masse, die Millionen oder Milliarden sind nicht aufhaltbar gegen ein paar hunderte mächtige Geldhaber etc. pp. Siehst du da einen potenziellen Widerspruch oder zumindest eine Spannung zwischen Wirtschaftspolitik in dem Sinne und dem klassischen linken Ansatz von Arbeitskämpfen, von Massenmobilisierung? Oder ist das eine Scheinkonstruktion?
Ich glaube, ich würde da versuchen zu unterscheiden zwischen Analyse und Strategie. So. Ich glaube, Adam Tooze's Analyse finde ich in weiten Teilen immer sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Tatsache, dass er sich so auf diese ganzen technokratischen AkteurInnen fokussiert, hat einfach was damit zu tun, dass irgendwie die ArbeiterInnenschaft, also irgendwie Arbeit als organisiertes Ding an Macht verloren hat. So, und wenn die, also seit den, was weiß ich, 70ern oder so, also, und dann macht es total Sinn, dass dann in deiner Analyse dann einfach eher diese technokratischen Akteure mehr im Vordergrund stehen. So. Dann kann man sich, glaube ich, irgendwann fragen, wie weit kommt man mit Veränderungen über diese technokratischen Akteure? Und da bin ich zum Beispiel immer so super skeptisch, ne? Also, wir haben gerade irgendwie über die Zentralbanken hast du kurz irgendwie angeschnitten, ne? Und das ist ein total spannendes Thema. Das ist irgendwie eine unabhängige Institution, die irgendwie nicht so richtig von der Politik kontrolliert wird, weil unser Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, die aber total viel Einfluss hat auf Finanzmärkte und schlussendlich auch auf Vermögensverteilung. Und die sollen jetzt so ganz, ganz viele Entscheidungen treffen und auch zum Beispiel, die sollen jetzt irgendwie die Klimakrise lösen, indem sie irgendwie die richtigen Sachen investieren oder die richtigen Stellschrauben drehen. Und das ist dann irgendwie technokratische Politik, die dann aber auch total viele Verteilungsfragen halt aufwirft. So. Und ich glaube, da muss man dann rein, das muss man irgendwie analysieren. Da muss man sagen, so, ah, okay, die haben krass viel Macht und das ist so und so und so und so. Und da sind jetzt irgendwie unsere Perspektiven. Und ich glaube, langfristig Ich glaube, da haben wir als Redaktion, ne, im Sinne des Pluralismus jetzt keine einhellige Meinung. Aber langfristig finde ich es total wichtig, irgendwie wieder Mehrheiten zu stärken, Gewerkschaften zu stärken, Bewegungen zu stärken. Ne? Aber ich glaube, unsere Aufgabe darin ist halt irgendwie, die Analysen dafür zu liefern. Und den Rest müssen dann irgendwie andere machen. Also vielleicht.
So sehe ich es auch ein bisschen ähnlich. Die Zeitschriften können nicht dafür zuständig sein, die Massen zu organisieren. Das machen andere Akteure, aber wir tragen zumindest dazu bei, sie besser zu informieren. Gut, wir haben jetzt viel über das Magazin gesprochen, was ihr erreichen wollt, was nicht. Vielleicht können wir nochmal, bevor wir Schluss machen, konkret auf einen Artikel von dir kommen, um auch so ein bisschen so ein, ist kein Vorschau oder Vorabschau, sondern ein Artikel ist bereits erschienen. Aber eure erste Ausgabe ist erst in ein paar Wochen draußen. Deshalb lass uns vielleicht nochmal am Ende über deinen neuen Artikel in dem Online-Magazin zu sprechen, weil das vielleicht auch ein guter Vorschau ist, für welche Themen man insgesamt beim in der Zeitschrift erwarten kann. Du hast einen Text verfasst über, jetzt polemisch zugespitzt gesagt, BlackRocks Abrücken von dem Woke Mind Virus oder von seinen klimapolitischen Zielen. Was ist da genau passiert? Ich habe das irgendwie auch im Rande mitbekommen, aber es ist ja Teil von einer Reihe von solchen Abrücken. Also ein vielleicht besonders absurdes Beispiel, oder nicht absurd, aber ein Beispiel, was mir neulich über das ich gestolpert bin, ist, dass Facebook oder Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, jetzt angekündigt hat, dass es auf Männerklos in seiner Firma keine Tampons mehr angeboten werden. Also wir sehen in vielen Konzernen plötzlich einen Wandel. Man bleibt quasi im Kulturkampf drin, aber man wechselt die Seite. Und das scheint jetzt auch bei BlackRock passiert zu sein. Erzähl uns ein bisschen mehr, was da passiert ist und was das vielleicht uns auch allgemein sagt über die Rolle von Hochfinanz und insgesamt von mächtigen, mächtigen Konzernen in dem jetzigen politischen Rexruck.
Genau. Also ich finde, dieser BlackRock-Artikel zum Beispiel ist irgendwie so ein mega gutes Beispiel dafür, was Surplus denn so als Magazin so kann, ne? Weil irgendwie alle Handelsmagazine schreiben sowas wie so, ja, BlackRock macht jetzt doch keinen Klimaschutz, so, schade. Aber wir erklären dann so, naja, BlackRock hatte nie Interesse daran, Klimaschutz zu machen. Das war halt ein PR-Gag aus dem Jahr 2019 und jetzt lassen die das halt. Und das haben irgendwie schlaue Ökonomen, wie zum Beispiel Benjamin Braun, haben das schon vor Jahren gesagt und so. Und jetzt ist es jetzt halt irgendwie klar. So. Wie du es gerade beschrieben hast, man kann das total in dieser Entwicklung sehen, wo irgendwie US-amerikanisches Kapital sich jetzt irgendwie auf die Trump-Presidency irgendwie einstellen muss, also auf die Trump-Präsidentschaft und jetzt halt irgendwie gucken muss, dass sie mit denen gut steht. Und BlackRock ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Also weil im Jahr 2019 zum Beispiel hat Larry Fink, der CEO von BlackRock, hat er so gemeint so, ey Leute, Klimakrise, voll das Problem, kein Stress, wir lösen das. Also wir BlackRock wollen jetzt irgendwie die Klimakrise bekämpfen. Und das Argument dahinter ist, dass BlackRock ist ein Asset Manager, das heißt, es ist ein Vermögensverwalter, die gehören Anteile an sehr, sehr vielen Unternehmen, also richtig vielen Unternehmen und auch an Infrastruktur und so weiter und so fort. Und Larry Finks Argument war so, uns gehört ja ungefähr, so uns gehören so relevante Teile der Wirtschaft. Wir haben Interesse, die Gesamtwirtschaft vor der Klimakrise zu schützen. Und deswegen können wir jetzt Klimaschutz umsetzen. Das hat nie gestimmt, weil die Kosten, um das umzusetzen für BlackRock als passiven Anteilseigner eh viel zu hoch waren. Das heißt, sie hätten irgendwie in die Konzerne reingehen müssen und hätten sagen müssen so, hey, bitte verändert irgendwie eure Art zu wirtschaften. Und das hätte eh ganz viele andere Probleme verursacht. Aber das war nie im eigenen Geschäftsmodell, hat das nie darin funktioniert. Und vor allem hatten die natürlich auch, war das auch mal ein Problem, weil sobald BlackRock halt irgendwie dann wirklich anfängt, in irgendeiner Art und Weise politisch kontrovers zu werden, kriegen die halt Probleme, weil die dann Angst haben müssen, dass irgendeine Partei, also Republikaner oder Demokraten, halt anfängt, denen also Gesetze zu erlassen, die ihre Marktmacht irgendwie schmälern. Und das ist halt das, was am Ende passiert ist. Also die Republikaner sind dann irgendwann auf diesen Zug aufgesprungen, als sie so diesen ganzen Anti-Klima-Kram gemacht haben. Und dann hieß es halt so, ah, okay, BlackRock behauptet, Klimaschutz machen zu wollen. Und dann haben die Republikaner dieses Fake-Argument in ihrem Kulturkampf genutzt, was ja auch für die total viel Sinn macht, weil die natürlich auch irgendwie populistisch argumentieren und so, und die da oben und so. Und dann gehört halt BlackRock zum Vogue Capital, das es zu bekämpfen gibt und gilt und so. Obwohl die nichts anderes gemacht haben die ganze Zeit. Genau, und das ist dann irgendwann auch tatsächliche Konsequenzen. Also auf Bundesstaatebene hat die Republikanische Partei BlackRock Geld entzogen. Und dann spätestens war halt irgendwie klar, das ist jetzt ein wirtschaftliches Problem für BlackRock. Und das, dann eben irgendwann wurde der Druck zu groß. Und jetzt besonders kurz vor der Trump-Präsidentschaft sind sie halt aus dieser Initiative für so Asset Manager, für so Klimaschutz halt einfach ausgetreten, weil die nicht mehr die Fassade halten können für Klimaschutz, weil es für sie einfach keinen Sinn mehr ergibt. Genau.
Meinst du, wir werden auch ähnliche Schritte von anderen Asset Manager Funds oder auch insgesamt anderen Großkonzernen in den nächsten Jahren?
Ja, also ein paar haben ja schon vorgelegt. Ich glaube, Vanguard ist, oder war State Street, einer von den beiden, ist schon viel früher daraus. BlackRock war jetzt der Größte. Die Initiative hat erstmal die Arbeit eingestellt, bis auf Weiteres, um ihre Strategien zu überprüfen. Also BlackRock war halt der Größte von allen. Deswegen ist der Drops, glaube ich, so ein bisschen gelutscht, was das angeht. Ja.
Gut. Bitter. Klingt so, als werden wir doch, wenn wir das Klima retten wollen, die Wirtschaft sozialer machen wollen oder irgendwelche Fortschritte erreichen, sie doch selbst erkämpfen müssen und uns nicht auf die woken, progressiven Milliardäre da oben zählen können. Danke nochmal, Caro, für das Gespräch. Das Magazin heißt nochmal Surplus, das Wirtschaftsmagazin. Und für alle, die ein Abo bei Jacobin nicht ausreicht und auch unbedingt noch eine andere linke spannende Zeitschrift abonnieren wollen, das könnt ihr tun. Ich glaube, gerade gibt es auch noch Probeabos im Angebot unter www.surplusmagazin.de. Und ich bin, wie gesagt, Lauren Ballhorn von Jacobin und das war Jacobin Weekly. Danke, Caro, nochmal für die Zeit. Klingt wie ein sehr spannendes Projekt.
Danke. Danke fürs Gespräch auch.
Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Ich bin, wie gesagt, Lauren Ballhorn und vielen Dank an meinen Gast heute, Caroline Rübe, und auch an unsere loyalen ZuhörerInnen und Zuhörer, die uns seit mittlerweile fast einem Jahr immer bis zum Ende der Folge zuhören und uns auch unterstützen. Wie schon eingangs gesagt, nächste Woche geht es dann um das heiße Thema, über das ihr sicherlich alle mehr diskutieren und erfahren wollt, nämlich den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Darüber werde ich mit meinem Gast Margit Meyer, eine der profundesten KennerInnen Nordamerikas in der deutschsprachigen Welt und auf jeden Fall die profundeste sozialistische Kennerin in Nordamerikas, und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit ihr nächste Woche. Wenn du diesen Podcast gut findest, wenn du uns gerne hörst und willst, dass wir weitermachen, bitte denk daran, uns zu abonnieren auf den Plattformen deiner Wahl, uns auch eine positive Bewertung zu geben und am wichtigsten den Podcast weiterzuempfehlen auf den sozialen Medien und in deinem Freundeskreis oder gerne auch unter deinen Kollegen. Der Podcast wird gemacht von Jacobin Magazine. Jacobin Magazine erscheint jeden Tag im Internet und viermal im Monat in Print. Ihr könnt uns unterstützen auf www.jacobin.de/abonnieren oder auch /spenden. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.